Super 8, das Kinomagazin.
In jeder Ausgabe von Super 8 hier im Kinomagazin sprechen Patrick Wilinski und ich über einen Film von Alfred Hitchcock. Wir rollen das Werk des Meisters dabei von hinten auf, haben uns herangetastet bis an die 1940er Jahre und sind heute bei einem Film angekommen, der 1941 in die Kinos gekommen ist. Und das war die erste Zusammenarbeit von Hitchcock zusammen mit Cary Grant, mit dem er danach noch viele weitere Filme gedreht hat. Die Rede ist natürlich von Verdacht, Suspicion im Original, die weibliche Hauptrolle gespielt von Joanne Fontaine, die auch für diesen Film mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde. Wir wollen ausführlich darüber sprechen, über das Film, über die mysteriösen Geschichten, die es vor allem über das Filmende gibt und über das bedeutendste Glas Milch der Filmgeschichte, kann man wahrscheinlich sagen in diesem Fall. Und das mache ich natürlich zusammen mit Patrick Wilinski. Ich sage nochmal Hallo, Patrick.
Ja, ich bin zur Stelle.
Es ist natürlich immer schwierig bei Hitchcock-Filmen, den Inhalt so auf den Punkt zu bringen oder ihn prägnant zusammenzufassen, weil immer sehr viel passiert, die Plots sehr kompliziert sind, aber in diesem Fall vielleicht doch der Versuch, ganz kurz zu sagen, worum geht's für alle, die den Film nicht kennen.
Ja, was muss, das muss, da hast du recht. Also Joan Fontaine, die für ihre Rolle hier in diesem Film den Oscar bekommen hat, spielt Lena McLeodlaw und sie hat einen Ehemann, John Asgard, gespielt von Cary Grant. Und eigentlich ist das ein sehr gut aussehendes Paar, könnte recht glücklich sein, wenn dieser John Asgard nicht so ein vermaledeiter Ehemann wäre. Also er ist völlig bankrott, ein Spieler, setzt auf Pferde, verspricht ihr aber natürlich, wie das Männer manchmal machen, seiner Frau aufzuhören mit dem Betten, eine neue Arbeit anzufangen und sie merkt, er lügt. Er lügt weiterhin. Und diese Ungereimheiten mehren sich dann, vor allem wenn ein alter Freund noch kommt und ihr das sagt, du, er lügt weiterhin. Und aus diesen Lügen, aus diesen, sagen wir mal, Ehemann-Lügen, werden plötzlich kleine Verdachtsmomente. Und sie meint, wenn er schon lügt, was könnte er noch gemacht haben? Und plötzlich hat Lina den Verdacht, mein Typ könnte ein Mörder sein. Und deshalb finde ich diesen Filmtitel von Hitchcock so genial. Einer der schönsten Filmtitel, ehrlich gesagt, der Filmgeschichte, weil er fast schon Hemingwayisch, total nackt und klar und deutlich ist, Verdacht. Es geht um diesen Verdacht, der sich bis fast in die letzte Szene verhärtet und wir natürlich auf ihrer Seite sind und meinen, doch, doch, dieser Cary Grant, das könnte echt ein Mörder sein.
Ja, ich finde, das ist ein bisschen mit ein Problem dieses Films, weil gerade Cary Grant zum damaligen Zeitpunkt ja schon so Everybody's Darling, ja, bekannt aus den großen Screwball-Komödien bei Howard Hawks, Leoparden küsst man nicht, etc. Ja, eine der ganz großen Ikonen des Hollywood-Studiosystems, damals beliebt ohne Ende, vor allem bei den Frauen, eine so positiv besetzte Schauspielerfigur, dem kann man doch eigentlich gar nicht glauben, dass er tatsächlich einen Mörder spielen könnte, dass er tatsächlich jemand ist, der seine Frau umbringt. Das wäre ja für die damaligen Verhältnisse nahezu undenkbar gewesen, dass jemand so positiv besetzt ist, sich am Ende als Mörder entpuppt. Und wenn man das aus heutiger Perspektive natürlich mit weiß, fällt es einem so ein bisschen schwer, ihm diese Rolle zu glauben. So geht es zumindest mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Ja, eigentlich genauso. Also ich finde ihn auch, ehrlich gesagt, aus heutiger Sicht, vielleicht auch aus damaliger Sicht, sogar eine Fehlbesetzung. Man muss sagen, Cary Grant war wirklich ein fantastischer Schauspieler, ein unfassbar begnadeter Komödiant. Leoparden küsst man nicht. Überhaupt die ganze Arbeit, die er in den Screwball-Komödien investiert hat, fantastisch. Was für ein Timing, was für ein Rhythmus, was für eine Geschwindigkeit. Und zudem natürlich noch die Idee, dass Cary Grant immer gespielt hat, weil er hieß in Wirklichkeit Alexander Archibald Leach und spielte die Rolle Cary Grant, also sein alter Ego, als sie dann gecastet worden ist. Also diesen Dreifachschritt sollte man bei ihm immer mitdenken. Und du hast recht, er fällt hier so ein bisschen aus der Rolle und ich hätte mir viel lieber Robert Mitchum hier als Cary Grant angesehen, von dem ja immer etwas, ja, sehr Zwiespältiges, sehr Ambivalentes ausstrahlt. Also wir können uns Robert Mitchum natürlich als etwas stummen, kantigen, aber durchaus netten und kuscheligen Typen vorstellen oder halt als fiesen Kettensägenmörder.
Der wäre auf jeden Fall eine Figur gewesen, die deutlich aufgeladener gewesen wäre und auch das Potenzial gehabt hätte, so etwas Böses, Abseitiges in sich zu tragen, das bei Cary Grant halt irgendwie nicht so wirklich reinpasst. Ich habe es am Anfang gesagt, den Film umranken so ein bisschen Legenden, was auch sein Ende angeht. Da kann man zumindest im Interview mit Truffaut nachlesen, dass Hitchcock selber eigentlich gerne ein ganz anderes Ende gehabt hätte, als das, was tatsächlich im Film drin ist, dass ihm zwischendurch sogar der Film mal völlig zerschnitten wurde von den Mitarbeitern von RKO, die die Rechte an dem Film hatten und die ihn runtergekürzt hatten auf 55 Minuten, dann aber gemerkt haben, oh je, naja, das ist jetzt wohl irgendwie doch nichts mehr, was man dem Publikum vorsetzen kann. Und Hitchcock durfte den Film dann wieder zusammenstellen, allerdings mit einem Ende, das ihn irgendwie nicht so richtig glücklich gemacht hat. So liest man es zumindest.
Ich glaube, er hätte viel härter sein wollen. Und zum einen die Besetzung, Cary Grant und die ganzen Frauen und das große Publikum, das ihn nie als kaltblütigen Frauenmörder hätte akzeptieren wollen, standen ihm im Weg. Zum anderen der Hays Code, sollte man sich vielleicht wirklich merken, weil der Hays Code eine Art Zensurregelwerk war, das Hollywood wirklich an die Kandare genommen hat und gesagt hat, was geht und was nicht geht. Und einen kaltblütigen Frauenmörder entkommen zu lassen, das ging damals nicht. Noch dazu kam, dass der Roman, auf dem der ganze Film basiert, von Frances Isles, auch ein ganz anderes Ende hat. Also Lina trinkt Milch im vollen Bewusstsein, dass da drinne Gift ist, und schickt ihren weinenden Mann hinaus. Und damit nimmt Lina dem mörderischen Gatten quasi die Entscheidung ab und bringt sich selber um. Und das ist natürlich ein so ambivalentes, tragisches Ende. Ich glaube, das hat Hitchcock und seiner Natur als Regisseur, aber auch als Mensch, stand ihm das sehr nahe. Dahingehend ist das Ende, das er hier wählt, dass sich alles so etwas in Selbst- und Wohlgefallen auflöst, ja fast schon schade. Und du hast recht, es ranken sich jetzt, finde, in der Vorbereitung zu diesem Gespräch, kann ich da sagen, Legenden um das Ende, um das alternative Ende, um ein Ende, das gedreht worden ist, aber beim Testpublikum durchgefallen ist. Also von dieser Szene, dass sich das Ehepaar am Ende wieder verträgt, weil er ja eigentlich kein Mörder war, sondern ein selbstmordgefährdeter Mensch, bis hin dazu, dass sie mit dem Glas Milch quasi zu ihm geht und sagt, du, ich entschuldige mich, war alles ein Fehler. Ist es ziemlich breit, muss ich sagen. Und ich bin da mittlerweile echt verwirrt. Also ich habe jetzt mittlerweile so viele Enden gesehen und wüsste selbst nicht, in welche Richtung ich da weiterdenken soll. Aber ich muss sagen, das Ende, das es quasi offiziell gibt, wo sich das Ehepaar versöhnt, nimmt dem Film sehr vieles.
Ja, das ist auf jeden Fall das Schwächste. Ja, das ist auf jeden Fall das Schwächste. Das sehe ich auch so. Noch ganz kurz die Version, die Hitchcock im Interview mit Truffaut erzählt, weil das, finde ich, wäre wirklich ein wirklich geniales Ende gewesen für den Film. Aber in dem Fall eben Cary Grant auch als tatsächlicher Mörder oder zumindest mit Mordabsicht. Da trinkt sie auch das Glas Milch, ja, bringt sich wissentlich um, weil sie weiß, dass da das Gift drin ist, schreibt aber vorher einen Brief, wo drin sie alles aufklärt, was dieser Mann ihr angetan hat und dass er sie umbringen wollte und dass sie das einfach nur, um sich selbst zu schützen, sozusagen nicht noch von ihm mehr gequält zu werden, jetzt einfach dieses Gift trinken. Diesen Brief gibt sie ihm vorher und er weiß aber nicht, was da drinne steht, und sie sagt zu ihm, ja, ich muss jetzt mal schlafen, trinke hier gleich die Milch, bring du doch diesen Brief bitte meiner Mutter und schick ihn ab. Und dann trinkt sie das Glas Milch, ist tot, Abblende, und wir sehen in der letzten Szene Cary Grant einfach nur, wie er total fröhlich und glücklich ist und hat es endlich geschafft, diese Frau umzubringen, nimmt den Brief und wirft ihn in den Briefkasten. Schnitt, Ende, Film aus. Das wäre doch großartig gewesen, oder?
Ja, das wäre großartig gewesen, wobei das lang zitierte Interview, dieses sehr berühmte, wahrscheinlich das berühmteste Filmbuch überhaupt, Hitchcock, Truffaut, Vater und Sohn. Ich muss sagen, da ist Hitchcock natürlich schon fest im Sattel und eigentlich schon auf dem Weg zur Legende. Und das Traurige ist bei sowas, wenn Leute wissen, dass sie auf dem Weg zur Legende ist, nutzen sie das volles Wissens aus. Ich glaube, er hat ein großes Ego. Und wenn ich dann gefragt werde, was hätten sie besser machen sollen, wenn ich mich da verkaufe bei so einem Gespräch, einem wissbegierigen Anfänger, Journalist und Filmemacher, sage ich mir, mittlerweile, so viel wie ich mir angelesen habe, die ganzen filmwissenschaftlichen Studien, die es dazu gibt, ich weiß nicht, ob er dieses Ende damals schon im Kopf hatte, ehrlich gesagt. Es existieren keine Aufzeichnungen dazu, lustigerweise. Wenn er es denn 30 Jahre später beim Rückblick sagt, das wäre doch ein viel besseres Ende gewesen, als er nämlich schon Vertigo und so weiter gedreht hat, ja, da wäre ich auch so klug gewesen. Aber du hast recht, es wäre natürlich das viel bessere Ende. Die Frage ist, ob dieses Ende überhaupt zur Frage stand, als der Film gedreht wurde.
Wer weiß, wer weiß. Nicht zur Frage stand hingegen das Glas Milch. Lass uns darüber noch ganz kurz sprechen, weil das ist natürlich auch eine fantastische Geschichte. Das sollte ganz besonders leuchten im Film. Das Publikum sollte nur auf dieses Glas Milch schauen, während Cary Grant es die Treppe hochträgt und man natürlich ahnt, dass da Gift drin sein könnte. Und er hatte eine ziemlich fantastische Idee, wie er es tatsächlich hingekriegt hat.
Ja. Das musst du sagen.
Er hat eine ziemlich gute Idee gehabt, wie er es hinbekommen hat. Der hat eine Lampe versteckt im Glas. Es war eine Glühlampe drinnen mit Strom angelegt, mit Batterie angelegt, sodass das Glas tatsächlich geleuchtet hat, während man es die Treppe hochgetragen hat. Und diesen Effekt finde ich nach wie vor irgendwie sehr fantastisch im Film. Das ist wirklich ein Moment, da denke ich immer dran, wenn von Verdacht, wenn Suspicion die Rede ist, das leuchtende Glas Milch, was Cary Grant die Treppe hochträgt.
Ja, das stimmt, und das zeigt natürlich Hitchcock wieder als so den Handwerker. Das ist er ja auch irgendwie, ne? Der guckt, wie er kleinste Requisiten, wie er ihm irgendwie Leben verpassen kann und natürlich auch die Filmkunst als Handwerk so ein bisschen vorantreibt. Weil ich muss sagen, ganz viele Ideen hat dieser Hochspannungskünstler Hitchcock erfunden. Und um jetzt wieder den Rückschritt zu machen, zu Verdacht, für mich ist das ehrlich gesagt so eine Art naja, wenn du dir ein Haus vorstellst und du willst eigentlich in den Salon gehen, in den schönsten Teil des Hauses, musst du durch den Flur. Und das ist für mich der Flur auf dem Weg zum Film Shadow of a Doubt, der mein Lieblings-Hitchcock-Film ist, oder sagen wir mal unter die Top 3 meiner Ansicht nach der besten Hitchcock-Filme gehört, wo es ja auch um einen Verdacht geht, ja. Aber dort ist das viel ziselierter, wo die psychologische Nuance sehr schön mit der Spannung korrespondiert. Hier, finde ich, dominiert das Psychologische über der Spannung als, sagen wir mal, dramaturgisches Element. Dennoch, wie gesagt, ein Flurfilm würde ich es nennen. Ein Flurfilm zu einem richtig, richtig großen Meisterwerk, das noch kommen sollte.
Und bei Shadow of a Doubt darf der Mörder dann auch wirklich Mörder sein. Das muss man ja auch noch dazu sagen, im Gegensatz zu Verdacht. Ja, aber den dann später in einer der folgenden Sendungen. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Patrick Wilinski. Wir sprachen über Verdacht, Suspicion von Alfred Hitchcock von 1941. Vielen Dank dir.
Bitte, bitte.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.